Ja, eine coole Art und Weise, mal Musik zu machen. Ganz anders. Gerade wenn man keine Musiker hat, dann finde ich das eine echt gute Sache. Ich habe das tatsächlich selber nicht so und noch nicht so mitgemacht, weil ich auch Gitarre spiele. Und wenn ich dann irgendwo bin und es gibt gar nichts, dann packe ich meine Gitarre aus. Aber so habe ich das, ich finde das gar nicht schlecht eigentlich, weil man kriegt dann schon auch eine bessere Qualität vielleicht auch an Musik, als man jetzt so mit einer einfachen Gitarre die meisten hinkriegen. Ich meine, so eine Band ist natürlich schon was anderes als das, was man so aus eigenen Stücken dann hinkriegt. Ja, ich bin eingesprungen für Erhard heute. Erhard Müller, er hat mir gesagt, er ist ohnehin mit euch allen per Du, hat er gesagt zumindest. Also ich rede einfach auch von dem Erhard. Ich bin der Schwiegersohn von Erhard, damit habt ihr schon erraten, dass ich verheiratet bin. Mit der Tochter vom Erhard. Wir leben in Bad Vilbel und ich habe zwei erwachsene Kinder, die schon aus dem Haus sind. Unsere jüngste Tochter ist noch zu Hause. Ich bin auch in der Denomination, wo eigentlich der Erhard groß geworden ist, also in der Kirche des Nazareners, bin da auch Pastor in der Gemeindegründung im Moment unterwegs im Frankfurter Norden, im Ben-Gurion-Ring, wenn das der ein oder andere, wenn euch das was sagt, das ist so ganz im Norden von Frankfurt, zwischen Bonn-Amees und Nieder-Eschbach, also mittendrin durch diesen Ring läuft die Stadtgrenze. Und der Ring ist so ein bisschen so eine soziale Blase. Also es geht keiner rein und es geht auch keiner raus. Also die bleiben unter sich und da sind meine Frau und ich unterwegs. Meine Frau ist auch ordinierte Pastorin von der Kirche des Nazareners. Ich komme eigentlich selber aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, also von der Ausbildung bin ich Physiker, habe Physik studiert, habe da promoviert seinerzeit. Bin dann aber in die IT gewechselt und war lange Zeit in der IT im Projektmanagement unterwegs. Ich war schon immer in Gemeinde auch engagiert, das ist so die andere Seite, also Gemeindearbeit war mir schon immer wichtig und so ungefähr 2010, 2011 war so bei mir der Eindruck auch, dass Gott mich noch zu was anderem ruft und so kam das letztendlich, dass ich auch mein Theologiestudium, was ich vorher schon mit ein paar Kursen belegt hatte, auch dann zu Ende geführt habe und letztendlich dann auch als Pastor in der Kirche des Nazareners dann unterwegs bin und war. Also insofern war das jetzt für mich auch nicht eine ganz große Herausforderung, hier heute Morgen zu sein, aber ich freue mich einfach auch mal hier, also ich habe schon viel von euch gehört, weil er hat immer erzählt hat, dass er wieder hier ist und auch wieder gepredigt hat, also von daher sagte mir das schon was, landeskirchliche Gemeinschaft hier in Bruchköbel, Also im Erhard selber geht es auch schon wieder besser. Er ist, wie gesagt, aus dem Krankenhaus wieder raus. Wir haben Montag oder Dienstag dann telefoniert. Aber er hat dann auch an euch gedacht und er war noch nicht so fit, dass er jetzt halt hier wieder hätte stehen können und predigen können, sondern wollte sich da auch einfach nochmal ein paar Tage Erholung dann gönnen, bevor er dann wieder hier auftaucht. Also ich denke, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass er hier ist, sondern er wird sicherlich wieder kommen. Aber für den Moment brauche einfach nochmal ein bisschen die Erholung und ihr dürft ihn dann gerne, wenn er wieder hier ist, ausquetschen, was alles gewesen ist und was er so alles erlebt hat. Aber er hat sich auch gefreut, dass er jetzt wieder zu Hause ist und da sich zu Hause erholen dann kann. Ja, natürlich geht es nicht um mich oder auch nicht um den Erhard heute Morgen hier, sondern wir wollen ja hören, was Gott uns zu sagen hat und einfach auch hören, von ihm lesen. Und wir haben schon die Schriftlesung gehört aus dem Korintherbrief von dem Paulus. Ja, und das wäre so die Frage und ich bleibe einfach mal bei dem Du in der Predigt. Soll nicht heißen, dass ich euch zu nahe treten will, aber ich glaube, das ist einfach auch die Form, wo wir am besten hören, einfach was Gott uns zu sagen hat. Also, ja, was geht euch so durch den Kopf, wenn ihr so das hört von dem Paulus, der das Bild von diesem Läufer hat und der im Grunde dann auch sagt, hey, der Glaube soll euch alles abverlangen. Wie empfindet ihr das? Gab eine Zeit, relativ lange her, muss ich zugeben, da habe ich gedacht, naja, so manche Christen, die rumlaufen, die könnte man eigentlich direkt nach ihrer Bekehrung erschießen, weil dann ist ja schon alles getan und fürs Reich Gottes machen sie danach sowieso nichts mehr. Ich weiß, sehr übertrieben, und heute würde ich auch sagen, ich habe eine ganze Menge außer Bedacht gelassen, wenn ich das so überspitzt gesagt, aber trotzdem ist da, glaube ich, so ein Ding, wo wir so einen großen Schwerpunkt auf diese Bekehrung legen und auf das, was danach dann kommt, das spielt oftmals eine geringere Rolle. Also, wenn der Paulus das so schreibt, ein Athlet, der verzichtet auf vieles, um zu gewinnen, und ich habe Formulierungen hier aus der Hoffnung für alle, wir sind ja in dieser Gemeindegründung unterwegs und meine Erfahrung ist einfach, die Hoffnung für alle ist eine Übersetzung, wo Leute, die weit weg sind von Glauben, von Gott, von Kirche, aber zumindest mal verstehen, worum es dann auch geht in dem Bibeltext, ohne um Formulierungen zu stolpern, um Worte zu stolpern, die sie einfach gar nicht aus ihrem Alltag kennen. Also die sagt, ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und der Paulus sagt, ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Das ist so das Bild von dem Stadion, von den Olympischen Winterspielen. Vielen Dank auch für das Beispiel. Also das trieft nur so von Leistung und von Einsatz. Und Paulus geht es, wenn man den Kontext noch ein bisschen weiterliest, auch darum, Gottes Botschaft zu den Menschen zu bringen. Ja, nun ist es so, ich kenne wirklich viele, wenn es dann darum geht, Gottes rettende Botschaft zu Menschen zu bringen, dann kriegen die Pickel. Dann wissen die gar nicht, was sie sagen sollen. Dann haben die keine Ahnung, das wollen die eigentlich auch gar nicht. Und ich dachte, ich beleuchte einfach mal so in dieser Predigt so diesen Spannungsbogen. Auf der einen Seite so ein geistlicher Leistungsdruck, ich muss was bringen, ich muss kämpfen in meinem Glauben, ich muss was tun. Und auf der anderen Seite so das eigentliche Glaubensleben, das Leben an und für sich. Also ich würde sagen, da ist so eine gewisse Spannung, wo man ein bisschen auch aufpassen muss, dass man an der richtigen Stelle bleibt. Und ich fange einfach mal an mit den Eckpunkten eines Lebens als Christ. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Und wir lesen in Johannes 1, Vers 12 diese Stelle, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also das ist so der Start, das ist der Beginn einer gelebten Beziehung zwischen Gott und zwischen dem Menschen. Eigentlich einer liebevollen Beziehung, so wie zwischen einem Vater und seinem Kind. Das mag vielleicht in den Fällen, wo man einen sehr schrägen Vater gehabt hat, das gibt es auch auf der Welt, da mag das Bild nicht so ganz passen. Man muss das vielleicht auch in Gedanken dann nochmal übertragen. Also wirklich auf einen guten Vater, auf einen Vater, der einem mit Liebe begegnet und der einem Halt gibt. Das ist das, glaube ich, was Gott uns sein will in unserem Leben. Und dann haben wir Jesus, in dem unsere Fehltritte vergeben sind, in dem wir angenommen sind, so wie wir sind. Wir haben den Heiligen Geist, der uns im täglichen Leben mit Kraft ausrüstet, der uns Impulse gibt und der uns immer wieder ausrichtet. Wir haben Frieden in unserem Herzen. Habe ich noch zwei Bibelstellen dazu. Epheser 1, Vers 7. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermessliche, großer Gnade. Und was Jesus selber gesagt hat in Johannes 16, 33, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Also der Start unseres Lebens als Christ, die Basis, von der wir starten, und ich denke auch der Kern, der nie verloren gehen soll, dieses Leben in der Nähe Gottes, das Wissen um Gottes Liebe für uns, die keine Grenzen hat, die Dankbarkeit auch dafür, dass er seine Gnade geschenkt hat, dass er immer und überall bei mir ist, eben auch wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie ich sie mir gewünscht oder vorgestellt hätte. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagt Jesus. Aber es ist eben der Start unseres Lebens als Christ. Und obwohl wir diesen Schatz eigentlich schon in unserem Herzen tragen, glaube ich, gibt es da noch viel mehr. Da startet das Abenteuer erst, damit geht es los. Und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Ja, und dann ist die andere Seite der Leistungsdruck. Jetzt das tun, was Gott will. Und ihr habt den Paulus vielleicht noch im Ohr, ich hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Also den Glauben zu leben, was Gott will, und das ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich ein Lackmustest, auch für unser Christsein. Nietzsche hat schon gesagt, die Christen, die müssten mehr erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und wenn man in die Bibel reinschaut, in den Jakobusbrief 2,14, da schreibt er, was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat doch keine Werke. Kann denn der Glaube ihn selig machen? Also es ist schon irgendwo was dran daran, dass unserem Glauben auch Taten folgen müssen. Dass sich irgendwas ändern muss in unserem Leben, dass nicht einfach immer alles so weiter plätschert. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie sieht das in meinem Leben aus? Ist das die Theorie, von der wir denken, dass es irgendwie passiert? Oder ist das tatsächlich auch Praxis? Ruhen wir uns vielleicht auf diesem Geschenk von Gottes Gnade aus? Darauf, dass wir uns auch Gottes Gnade nicht verdienen können. Und das stimmt, wir haben sie ohne Vorbedingungen geschenkt bekommen. Jesus hat die Geschichte von dem Schalksknecht erzählt, von dem sogenannten, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Also das war einer Knecht, der zu seinem Herrn gerufen wurde. Und wie auch immer das passiert war, jedenfalls, der hatte Schulden gesammelt ohne Ende. Die Bibel spricht von 10.000 Zentnern Silber. Das kann man mal ausrechnen über einen Silberpreis, was das eigentlich bedeutet. Also wir reden von heute übertragen einer Milliarde Euro, die der an Schulden aufgesammelt hatte. Und ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hatte. Der Herr rief ihn ja zu sich und hat gefragt, was jetzt ist. Und der Knecht sagte, er will das noch bezahlen. Er will es alles abstottern und keine Ahnung, also bei einer Milliarde Dollar könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand von euch die Schulden hätte. Also ich glaube, das Jahresgehalt reicht nicht mal, um die Zinsen zu bezahlen. Also um geschweige denn dann noch irgendwas abzubezahlen. Und der Herr wusste wahrscheinlich, dass er da keine Chance hat, dass das nie klappen wird. Ja? Und hat Mitleid und erlässt ihm diese ganze Schuld. Ja? Und der Knecht hat nichts Besseres zu tun, als zu seinem Mitknecht zu gehen. Und der Mitknecht, der schuldete ihm 100 Silbergroschen. 100 Silbergroschen, ein Silbergroschen, das war so ungefähr ein Tageslohn in der damaligen Zeit. Also wenn ich dann mal 200 Tageslöhne ausrechne, also wenn ich da ganz hoch rechne, dann bin ich vielleicht bei 20.000 Euro im Vergleich. Und wegen diesen 20.000 Euro, der gerade eine Milliarde erlassen gekriegt hat, geht er jetzt hin und macht seinen Mitknecht an. Und irgendwie kam das dann auch wieder vor den Herrn und er hat den anderen Knecht wieder zu sich geholt und gesagt, also weil du das dem nicht vergeben hast, darfst du jetzt auch deine Milliarde wieder zahlen, in dem Beispiel. Also wie ist das? Vergeben wir wirklich Leuten um uns herum? Das ist jetzt nichts, was optional wäre, sondern was Jesus gesagt hat und wie wir das auch im Vater unser beten. Wir vergeben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wo gibt es vielleicht noch Dinge, wo noch ein Groll da ist? Nehmen wir das ernst, was Gott von uns möchte? Oder nehmen wir das dann ernst, wenn es uns gerade so in den Kram passt? Also wie sehr sind wir da drin, dass wir sagen, wir wollen tun, was Gottes Wille ist? Ein Pastor besuchte eine Gemeinde und war da Teil der Bibelstunde. Und die Bibelstunde war ein angeregtes Gespräch. Und zwei Brüder haben sich besonders hervorgetan und haben wirklich mit einem profunden Bibelwissen geglänzt und haben ihre Beiträge in der Bibelstunde gebracht. Und als die Bibelstunde dann vorbei war, sagte der besuchende Pastor zu dem anderen, ja, da hast du ja wirklich zwei tolle Älteste, zwei tolle Gemeindemitglieder, die wirklich viel beitragen können, einfach in deiner Gemeinde. Sagt der Pastor, der besucht wurde, ja, das sieht wirklich gut aus, aber soll ich dir was sagen? Im Privaten reden die kein Wort miteinander. Also, wie sieht das aus mit unserer Konsequenz? Kennst du, kennt ihr Menschen, die in der Gemeinde lieblos sind? Im ersten Johannesbrief finden wir dazu folgenden Text. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und natürlich habe ich jetzt nur mal so zwei Punkte rausgegriffen letztendlich. Und ihr wisst selber, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Punkten, die an unser Leben herangetragen werden, wo Gott auch etwas von uns erwartet. Das ist dann, fühlt sich vielleicht wieder fast so an, als müssten wir uns den Himmel verdienen. Und wenn man es nicht schafft, wird man dann doch nicht gerecht vor Gott. Ich glaube, es geht am Ende des Tages um die Balance. Also das Spannungsfeld, das in dem wir leben, das ist real. Und das spiegelt sich, denke ich, auch in jedem Christenleben irgendwo ein Stück wider. Und da gibt es auf beiden Seiten die Extreme. Auf der einen Seite die, die sich zu Hause in ihrer Couch aufruhen, also ihr seid schon mal auf der Couch hier, die sich auf der Couch ausruhen und die in der Gnade ruhen und die sagen, mir ist alles vergeben, wunderbar. Ja, und das war's dann auch. Und dann gibt's die anderen, die sich überengagieren und engagieren und die, ja, bis hin dazu, dass sie die Gesundheit opfern, Herzinfarkte bekommen, sich eben verausgaben, eigentlich über das hinaus, was sie können. Und natürlich auch irgendwo alles zwischendrin, also Mischformen, manchmal auch falsche Motive, Einsatz, wo es einem mehr darum geht, dass ja Menschen einen wahrnehmen, einen Anerkennung geben, oder man auch über das Ziel hinausschießt und eben lieblos wird, im Namen Gottes, im Namen des Evangeliums von Gott. Wo würdest du dich in diesem Spannungsfeld einordnen? Und dann ist wieder das altbekannte Problem bei Predigten wie dieser, dass immer die falschen Personen an den falschen Stellen zuhören. Also das heißt, diejenigen, die sich ohnehin schon auf der Couch der Gnade ausruhen, die hören gar nicht, dass Taten folgen müssen. Und andersrum, diejenigen, die sich schon verausgaben, die hören immer nur, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen. Quintessenz ist aber, dass eben die Personengruppen jeweils an der anderen Stelle hören sollten. Und ich glaube, manchmal ist es tatsächlich auch so, dass ich beim eigenen, beim persönlichen Bibellesen in Gefahr stehe, sozusagen, das da auch nur rauszulesen, was ich selber gerne hören möchte, und das gar nicht so zu übertragen auf mich und auf die Dinge, die vielleicht Gott von mir tatsächlich haben will. Ich glaube, eine Möglichkeit, in dieser Balance zu bleiben, ist schon ein Stück Ruhen darin, dass wir erlöst sind, von Gott geliebt sind, dass wir, ja, ohne Vorbedingungen aus Gnade angenommen sind. Aber vielleicht ist ein neues Verständnis nötig dafür, ja, was eigentlich Gott wirklich von uns möchte und wofür diese Taten eigentlich sind. Durch unsere Taten loben wir Gott und zeigen unsere Dankbarkeit. Wenn wir vergeben, zeigen wir Dankbarkeit für unsere eigene Vergebung. Wenn wir Liebe weitergeben, dann weil Gott uns liebt. Wenn wir anderen von Gott erzählen, dann weil Gott uns selber so viel bedeutet. Wenn wir unsere Fähigkeiten nutzen, dann für seine Ehre. Und wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst, geben wir letztendlich Gott Raum in unserem Leben. Und ich glaube, durch alle diese Dinge, die wir auch tun, verändert Gott uns tatsächlich in unserem Innersten zum Positiven. Gott selber setzt uns damit frei. Durch den Dienst für ihn profitieren wir am Ende, wenn wir ihm eben vertrauen und wenn wir ihm gehorchen und gehen. Das wäre die Herausforderung von heute. Folge Jesus von ganzem Herzen, sei sein Jünger in allem. Das ist das, tatsächlich das Geheimnis, was Jesus in Matthäus 11, 28 beschreibt. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Als Jünger sein ist eigentlich auf der einen Seite leicht, denn unser Joch ist leicht, weil es eben für uns gemacht ist. Andererseits kostet es doch auch wieder alles und auf jeden Fall unser vollstes Vertrauen auf Jesus. Jesus kann uns nur von innen heraus verändern, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir tun, was er sagt, ob wir es nun verstehen oder ob wir es nicht verstehen. Wer ihm nicht vertraut und nicht gehorcht, der steht letztendlich in der Gefahr, ja, stehen zu bleiben, gefangen zu bleiben, in den Verhaltensmustern, die er schon sein Leben lang hat, in den Maßstäben letztendlich dieser Welt und auch in dem Verhalten dieser Welt, wo eben alles so bleibt, wie es schon immer war. Gesagt, ich bin in einer Gemeindegründung tätig in Frankfurt im Ben-Gurion-Ring und wir haben viel mit Menschen zu tun, die einfach gar nichts von Gott wissen. Und ich leide manchmal ein bisschen darunter, dass wir als Christen so unsere Strahlkraft verloren haben. Dass wir oft gar nicht in der Lage sind, zu transportieren anderen Menschen gegenüber, ja, was eigentlich Glaube in uns auslöst, was das ist, was in unseren Herzen passiert. Vielleicht auch, dass gerade Christen ja in diesem Alltag, in diesem Leben ein Stück so weit weg sind von Gott, dass sie gar nicht mehr hören, was er sagt. Wo Glaube in der Gefahr steht, wirklich eine leere Tradition zu werden. Da müssen wir ganz neu lernen, von ganzem Herzen Jesu Jünger zu sein. Unser Herz von ihm nachhaltig heilen zu lassen, aber auch die Schritte zu gehen, die er uns als nächstes vorlegt. Ich glaube, da gibt es immer Punkte, die Gott uns als nächstes zeigt. Und es ist zum Glück nicht so, dass uns Gott alles auf einmal überstülpt, weil das könnten wir, glaube ich, nicht verkraften und ertragen. Aber es gibt diese einzelnen Punkte, die Gott uns nahelegt. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Schritte auch tatsächlich zu gehen. Wenn wir stehen bleiben, wird Gott uns immer wieder so ein paar Knüppel, so ein paar Impulse, ein paar Anstöße geben, dass wir einfach mal diesen Schritt lernen. Und wie das zum Beispiel in der Mathematik ist, wenn ich bestimmte Grundlagen nicht habe, dann werde ich die höhere Mathematik nie verstehen. Und wenn man in der Schule in der 5., 6., 7. Klasse nur geschlafen hat, dann wird es einem in der 8., 9., 10. Klasse umso schwerer fallen, da irgendwie wieder Fuß zu kriegen. Vielleicht klappt es mit genug Nachhilfelehrer und jemand, der es einem gut erklärt. Ich glaube, beim Christenleben ist das auch so. Es kommt darauf an, dass wir diese Schritte gehen, die Gott uns zeigt. Daraus wachsen wir. Nicht in einer Überforderung, wo wir immer mehr leisten müssen, sondern eben in der Art und Weise, wie Gott das macht. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, ich bete für uns, dass Gott uns immer wieder so erneuert, dass wir auch immer dieses Vertrauen auf ihn so haben und spüren dürfen und dass wir ihm auch einräumen, uns Wege zu führen, die uns irgendwie erstmal komisch vorkommen und wo wir uns wundern. Da ist ein Mann in China gewesen, der als nur aus der Bibel, die er irgendwie in die Hand gekriegt hat, Christ geworden ist, Jesus begegnet ist, Jesus nachgefolgt ist. Und lange Geschichte, war im Gefängnis, pipapo, es ging um seine Ausreise im Moment. Und er hatte irgendwie vom Heiligen Geist den Impuls gekriegt, er sollte einfach nichts sagen, wenn der Heilige Geist ihm nicht explizit sagt, er soll jetzt was sagen. Und er ist durch den Flughafen gegangen, seine Passkontrolle und nie kam dieser Impuls, also hat er seine Klappe gehalten und ist ruhig geblieben und hat sich dann ins Flugzeug gesetzt und ist weggeflogen. Ein paar Jahre später hat er mitgekriegt, dass die chinesische Regierung den ganzen Flughafen mit Mikrofonen ausgestattet hatte und dass das, was die Mikrofone aufgenommen haben, im Prinzip nach Stimmmustern gesucht haben, um gesuchte Personen zu finden, und er war eine solche gesuchte Person. Hätte der also einmal den Mund aufgemacht, wären sofort die Sicherheitsleute gekommen und hätten ihn verhaftet. Man könnte sagen, Heiliger Geist, was ist denn das für ein blöder Impuls, den Mund zu halten? Das kann doch nicht sein. Aber es ist wichtig, auch an den Stellen, wo wir es nicht verstehen, einfach Gott zu vertrauen. Und ich glaube, das gilt gerade bei Verhaltensmustern, die wir aufgebaut haben über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte, wo es einfach darauf ankommt, auch mal was zu tun, was sich im Moment komisch anfühlt. Eine Frau etwas jähzornig vielleicht oder leidenschaftlich, explosiv, wie auch immer, kriegt mit, wie ihr Kind in der Speisekammer was runterholt vom Regal. Es gibt einen lauten Krach und das Glas zersplittert auf dem Boden. Und die Frau ist schon drauf und dran, hochzufahren, sag ich mal. Kriegt aber im letzten Moment vom Heiligen Geist den Impuls, jetzt halt die Klappe und regelt es nochmal. Mund geht auf, Mund geht wieder zu. Und sie ist dem Impuls gefolgt und ist in die Speisekammer gegangen. Das Kind natürlich rausgeholt, hat wieder aufgeräumt. Aber sie ist eben nicht ausgerastet und ausgeflippt, wie sie das sonst immer gemacht hat. Und sie hat gesagt, das hat ihr Leben, das hat alles verändert in ihrem ganzen Familienumfeld. Diese eine Situation, wo sie gefolgt ist. Und ich glaube, so ist das auch bei unseren Verhaltensmustern, wo Gott uns führen will und zeigen will, da kommt es darauf an, dass wir dem Impuls folgen, weil dann wächst was Neues auf. Ja, ich bete, dass Gott uns immer wieder in dieser Art erneuert, dass er uns Kraft und Mut zur Änderung gibt, dass er uns in Bewegung setzt, ja, mit was auch immer gerade dran ist für uns. Und ich glaube tatsächlich, es ist ein Abenteuer, weil wir wissen nie wirklich, was als nächstes kommt. Manchmal hat Gott ganz andere Wege, als wir so denken. Aber nirgends ist das Leben tiefer und reicher als auf diesem Weg, den er uns führen will. Also nochmal die Aufforderung. Folge Jesus von ganzem Herzen, sei sein Jünger in allem. Amen.